Römer 7 und wir lesen ab Vers 14. Ein schweres Kapitel. Römer 7 ab Vers 14. Aber ein wichtiges Kapitel. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn Gottes Gesetz, mit dem Fleisch aber der Sünde Gesetz. Ihr Lieben, es gibt ganz verschiedene Einstellungen zur Sünde. Ich habe in den letzten Jahren Christen kennengelernt, die sehr darunter leiden, dass sie noch sündigen. Dazu gehören auch einige unter uns, die sehr darunter leiden, dass sie noch sündigen. Ich habe aber auch viele Christen kennengelernt, die nach meiner Beobachtung nicht besonders darunter leiden, dass sie noch sündigen. Ich fürchte, dazu gehören auch eine Reihe unter uns. Und es gibt auch Menschen, die wissen noch gar nicht richtig, was Sünde ist und wie Gott darüber denkt. Die Botschaft von Römer 7 richtet sich heute in erster Linie an die Adresse der ersten Gruppe, also an solche, die den Herrn Jesus lieb haben und die darunter leiden, dass sie ihn noch so oft betrüben. Gibt es da einige unter uns, die darunter leiden, dass sie den Herrn noch so oft betrüben? Wenn man sich bekehrt, dann ist man zunächst eine ganze Zeit lang sehr traurig über die Sünden, die man begangen hat als Nichtchrist, als man noch nicht dem Herrn gehörte. Dann fragt man sich, wie konnte ich das und jenes tun? Wie konnte ich so viele Sünden anhäufen gegen den Herrn? Aber je länger man gläubig ist, desto mehr wird man auch betrübt über die Sünden, die man noch in der Nachfolge tun konnte. Jetzt, wo man den Herrn kennt, wo man weiß, was er für einen getan hat, ist man trotzdem noch imstande, ihn so zu betrüben. Und an die, die darunter leiden, hat der Apostel Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes dieses Kapitel Römer 7 geschrieben. Und ich finde es sehr tröstlich, dass es Römer 7 gibt. Es ist ein schweres Kapitel, aber auch ein tröstliches Kapitel. Stellt euch mal vor, die Bibel würde lehren, dass ein Christ nie mehr versagen könnte, sondern immer kraftstrotzend wie eine aufgeladene Batterie durch die Gegend laufen würde. Wäre das nicht für uns alle eine niederschmetternde Botschaft? Ich glaube, wir würden dann so dermaßen entmutigt, dass wir kein Land sehen würden und am Ende aufgeben würden. Aber wahrhaftig, wie Gottes Wort immer ist, finden wir auch Römer 7 in unserer Bibel. Und dieser Abschnitt kann uns eine große Hilfe werden. Ich möchte behaupten heute Morgen, auch Römer 7 ist Evangelium. Ich sagte vorhin, dass ich heute besonders die ansprechen möchte, die darunter leiden, dass sie noch so oft und so tief fallen. Vielleicht möchtest du ein treuer Jünger Jesu sein. Vielleicht möchtest du ein guter Ehemann sein. Vielleicht möchtest du eine liebevolle Mutter für deine Kinder sein. Vielleicht möchtest du ein gehorsames Kind deinen Eltern gegenüber sein. Vielleicht möchtest du an deiner Arbeitsstelle oder in deinem Betrieb korrekt sein. Du möchtest gerne, aber du schaffst es nicht und du leidest unter deinem Versagen. Ist das deine Situation? Eine Frage steht im Raum. Wie ist das möglich? Warum kann ein Jünger Jesu, der den Herrn lieb hat und vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte mit ihm lebt, noch so oft sündigen, ja sogar noch in ganz tiefe Sünde fallen? Ist er denn nicht heiliger geworden in all der Zeit? Das meinen nämlich manche Christen, dass ihr Herz immer besser wird in der Nachfolge und dass sie dann eines Tages über bestimmte grobe Sünden ganz erhaben sei. So wie jener alte schwäbische Bruder, der dachte, das passiert mir nicht mehr. Und dann passierte es aber doch. Und er hat sich an seiner Haushälterin vergriffen. Und dann ist er in eine ganz schwere Glaubenskrise abgestürzt, weil er gedacht hatte, sowas könnte ihm nicht mehr passieren. Auf diese Weise kann man seine Heilsgewissheit verlieren, wenn man meint, dass man immer frömmer wird, das Herz wird immer heiliger und besser und bestimmte Dinge können einem nicht mehr passieren. Ihr Lieben, wir müssen unser heimtückisches Herz kennenlernen, und zwar nicht durch die Psychoanalyse des Sigmund Freud, sondern durch das Wort Gottes. Die Bibel sagt, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Jeremia 17. Was lehrt die Schrift in Bezug auf das Herz eines gläubigen Menschen? Schaut, in einem Christen gibt es zwei Naturen. Das zeigt uns nicht nur Römer 7, das zeigt uns auch der Galaterbrief und andere Aussagen des Neuen Testamentes. In einem Christen gibt es zwei Naturen. Da ist zunächst die alte Natur, das nennt die Bibel Fleisch. Die alte Natur, und die ist gefallen durch den Sündenfall. Die ist gefallen und unter der Sünde. Das ist eine menschliche, eine adamitische Natur. Wir haben nicht nur unsere beiden Schwestern Sigrid und Hannelore, sondern jeder von uns hat eine adamitische Natur. Das muss ich unseren Gästen erklären. Wir haben zwei leibliche Schwestern und die heißen Adam. Also, wir haben alle eine adamitische Natur. Und die will Gott nicht gehorsam sein. Und die ist nicht verbesserungsfähig. Und die steht unter Gottes Gericht. Und die muss eines Tages sterben. Das ist die alte Natur. Die haben wir von Geburt an, jeder, kriegen wir automatisch mitgeliefert. Und die neue Natur haben die Menschen, die den Herrn Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben, die eine Wiedergeburt erlebt haben, eine Geburt von oben. Da hat der Herr Jesus Christus durch den Heiligen Geist in einem Menschenherzen Wohnung genommen. Und das ist die neue Natur, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, wie Paulus schreibt, Kolosser 1, der Christus in mir. Und das ist eine göttliche Natur. Und die kann nicht sündigen. Der Christus, der hier auf dieser Erde war, der hat nicht gesündigt. Und er wohnt jetzt in meinem Herzen, er sündigt auch in meinem Herzen nicht. Die neue Natur, Jesus in mir, der sündigt nicht. Die neue Natur kann nicht sündigen. Die alte wohl, die neue nicht. Und diese neue Natur, der Jesus in mir, der will Gestalt annehmen. Paulus konnte sagen an die Galater, ich lebe doch nun nicht mehr ich, Christus lebt in mir. In ihm hatte Christus Gestalt angenommen. Die Galater sahen Christus an ihm. Aber den Galatern musste er schreiben in Kapitel 4, 19, dass er um sie nochmal ringt und nochmal Geburtsschmerzen hat, damit Christus in ihnen Gestalt gewinnt. In den Galatern hatte Christus noch keine Gestalt gewonnen. Die hatten eine ganz andere Tendenz. Die wollten wieder zurück unter das Gesetz, unter das Joch des Gesetzes. Und so kann Christus keine Gestalt gewinnen. Die waren in Gefahr, wieder unter die Zwänge des Gesetzes zu kommen. Also, die alte Natur hat jeder Mensch auf dieser Erde. Die neue Natur zusätzlich haben nur die, die wiedergeboren sind, die Christus in ihrem Herzen wohnen haben. Und dass das jeder versteht von uns, beide Naturen sind gleichzeitig in einem Christen vorhanden. Meint bitte nicht, dass am Tag der Errettung die alte Natur ausgelöscht wird. Sie klebt uns an bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus oder bis sich der Sargdeckel über uns schließt. So lange werden wir mit unserer alten Natur zu tun haben. Nur die Frage ist, was hat die Oberhand? Was regiert uns? Die alte oder die neue Natur? Jede wahre biblische Lehre bejaht diese Tatsache. Wer davon abweicht, begibt sich auf einen unnüchternen, schwärmerischen Boden und wird zwangsläufig in Konflikte kommen. Wir haben auch, als wir vor einiger Zeit über Römer Kapitel 6 gesprochen haben, diese Folie hier gesehen, dass wir eine Befreiung von der Sünde in der Bibel finden und wir haben erlebt die Befreiung von der Strafe der Sünde. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Die Strafe über unsere Sünden brauchen wir in Ewigkeit nie mehr tragen, weil Jesus sie getragen hat. Das geschah in der Vergangenheit. Jetzt in der Gegenwart dürfen wir erleben eine Befreiung von der Macht der Sünde. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir sind nicht dazu verurteilt und prädestiniert. Wir können über jede Sünde Sieg haben. Wir können überwinden, weil Jesus in uns stärker ist als die Sünde. Aber wir können auch noch versagen. Und erst in der Zukunft werden wir die Befreiung von der Anwesenheit der Sünde erleben, denn die Sünde ist noch in unserem Leib, in unserem Fleisch. Und hier vorne stehen 73 Kilo Fleisch und da ist noch allerhand drin. Fleisch nennt die Bibel alles das, was unter unserer Haut ist, mit Ausnahme der Knochen. Das ist Fleisch. So ist es genau definiert. Griechische Begriff Sargs meint alles, was unter der Haut ist, mit Ausnahme der Knochen. Der Fred kennt sich da besser aus, aber das können wir alle verstehen. Das ist Fleisch. Und da ist der Sitz der Leidenschaften, der Begierden. Was da rauskommt aus dem Fleisch, das nennt die Bibel Werke des Fleisches. Und die werden uns im Galaterbrief aufgezählt. Wir können sie mal auf der nächsten Folie auf einen Blick sehen. Da ist noch Fleisch in uns, unser Körper, unser Leib. Da wohnt die Sünde noch drin, auch wenn wir wiedergeboren sind, wenn eine neue Natur da ist, wenn ein neuer Motor in der alten Karosserie ist. Trotzdem ist noch Fleisch da und aus diesem Fleisch kommen Werke des Fleisches. Schaut, Paulus schreibt, offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung. Das betrifft mehr den körperlichen Bereich. Wird aber auch noch unter Gläubigen gefunden. Unreine Gedanken und Taten. Da ist Götzendienst und Zauberei. Das betrifft mehr den geistlichen Bereich. Auch in unserem Leben kann Götzendienst sein. Alles das, was ich an die erste Stelle schieben will vor den Herrn, ist ein Götze, kann auch in unserem Leben sein. Und dann gibt es den seelischen Bereich, Feindschaften, Hader. Wenn man zum Beispiel bei einem Umzug mithilft und der Gedanke kommt auf, wo ist denn der? Der hätte doch eigentlich auch helfen können. Dann beweist es nur, dass man seinen Dienst nicht wirklich für den Herrn getan hat, sondern mehr vor Menschen. Da kann Hader aufkommen oder Eifersucht. Die hat einen Geburtstagsbesuch gekriegt und ich nicht. Zornausbrüche, schwäbisch gesagt, ein Zörnle. Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, unsere ganzen Animositäten, unsere Abneigung, die manchmal in unserem Herzen sind gegen jemanden. Parteiungen, auch in der Gemeinde, wenn man sich für seine Sicht Anhänger sucht. Neidereien, warum wird jetzt der oder die Diakon und ich nicht? Das betrifft vor allen Dingen den seelischen Bereich. Das sind Sünden im Bereich des Seelischen. Oder Trinkgelage, nennt Paulus. Das kommt ja unter uns nicht mehr vor. Oder doch? Füllereien und dergleichen. Das betrifft wieder den leiblichen Bereich. Ihr merkt, Werke des Fleisches. Und Paulus sagt, wo noch Werke des Fleisches zum Vorschein kommen, da beweisen sie, dass noch Fleisch da ist, dass noch alte Natur da ist. Wenn jetzt da hinten irgendwo ein Rauch aufsteigen würde, was beweist der? Der beweist, dass da ein Feuer ist. Dann wird der Christian gleich losspringen, gell, mit der Feuerwehr. Der beweist, dass da noch Feuer ist. Rauch beweist Feuer. Im Normalfall, ja, ich weiß, dass auch irgendwelche bürotechnischen Mittelchen gibt, die da Rauch hervorrufen können, aber im Normalfall beweist Rauch Feuer. Und wenn Werke des Fleisches bei irgendeinem Menschen sichtbar wären, diese Dinge, dann beweisen sie, dass noch Fleisch da ist. Da kommen sie raus. Sie sind offenbar. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Die zeigen offen in einer Gemeinde, in einer Familie, in einem Menschenleben, da ist noch Fleisch. So ist das mit den Werken des Fleisches. Der wiedergeborene Mensch besitzt also zwei Naturen, die alte und die neue. Und die beiden liegen im Clinch miteinander. Paulus sagt, das Fleisch streitet wider den Geist. Paul Deidenbeck nennt das geistliche Handgemenge in einem Christen. Ein Handgemenge, ein Kampf da innen drin. Soll ich jetzt aufstehen und mit Stille in den Tag gehen? Oder nicht? Der Geist ist willig, aber das Bett ist warm, heißt es da manchmal am Morgen. Und da fängt es schon an, ein geistliches Handgemenge. Soll ich in den Gottesdienst gehen oder nicht? Soll ich in die Gebetsstunde gehen oder nicht? Und jeden Tag 100 Sachen, wo wir ein Handgemenge haben. Soll ich dem jetzt mal richtig die Meinung sagen oder nicht? Soll ich jetzt einschnappen oder nicht? Aber nun sagen vielleicht einige unter uns, so schwer kann das doch gar nicht sein. Wenn man wirklich dem Herrn gehorchen will, dann geht es auch. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Man muss nur richtig wollen. Das hört sich sehr humanistisch an. Die Humanisten sagen ja, der Mensch hat einen guten Kern und wenn er das Gute will, dann kann er es auch tun. Wer will, der kann. Der Apostel Paulus schreibt hier in Römer 7 etwas anderes. Wir wollen es mal auf einen Blick sehen auf der nächsten Folie, was wir gelesen haben eben von Vers 14 an. Da sagt er in Vers 15, denn nicht was ich will, das tue ich. Und wie wir den Paulus kennenlernen im Neuen Testament, das war ein charakterstarker Mensch. Das merkt man doch, seine ganze Persönlichkeit. Das war ein charakterstarker Mensch, der hat einen Willen gehabt. Das ist ganz klar. Und er schreibt, denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Schaut, unser Wille ist gefallen. Wir haben keinen freien Willen im Sinne des Humanismus. Das höre ich auch immer wieder unter Gläubigen, auch unter uns, dass da vom freien Willen gesprochen wird. Das ist ein ganz humanistischer Begriff. Wir haben keinen freien Willen. Wir haben nie einen gehabt und werden nie einen haben. Wir haben allenfalls einen befreiten Willen, durch Christus befreit, aber keinen freien Willen, dass wir so entscheiden können, ach, will ich jetzt das Gute, will ich das Böse? Das liegt nicht an unserem Willen. Das sind ganz andere Zwänge. Wir brauchen für alle unsere Willensentscheidungen, auch in der Nachfolge, das Wort Gottes. Sonst tun wir den Willen des Fleisches und der Sinne. In 7,17 sagt er, nun vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Bei Gläubigen, auch bei uns, ist noch in mir wohnende Sünde da. Die wohnt in diesem Fleisch. Da ist sie drin, unter der Haut. In Vers 18 sagt er, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen des Guten ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Das ist ein Satz, den können die Humanisten absolut nicht leiden. Der schlägt auch dem Humanismus ins Gesicht. Das ist biblischer Realismus. Nichts Gutes in uns. Vers 19, wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Gegen die komme ich nicht an mit meinem Willen. Ich finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, das Böse vorhanden ist. Und jetzt zieht Paulus den Strich drunter und sagt im Vers 22, denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Der innere Mensch ist der neue Mensch, Christus in mir. Der hat Wohlgefallen an Gottes Gesetz. Der möchte gerne in Gottes Geboten und Ordnungen wandeln. Der möchte nicht sündigen, der hasst sogar die Sünde. Aber, Vers 23, ich sehe auch noch ein anderes Gesetz, ein anderes Prinzip. In diesem Sinne ist es gemeint, ein anderes Prinzip in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und dann ruft er aus, ich elender Mensch. Das war ein Hilferuf eines Soldaten in einer ausweglosen Situation zu einem Kameraden. Wenn die da irgendwie eingekesselt waren und der merkte, jetzt geht's zu Ende, jetzt werde ich auch gleich niedergemacht, dann rief er, ich elender Mensch. Und das Wort gebraucht Paulus hier, kommt aus der Militärsprache. Das ruft er, ich elender Mensch. Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Wie komme ich da raus aus dieser Ausweglosigkeit? Und dann sagt er, Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus, meinen Herrn. Wer wird uns befreien von diesem sündigen Leib, von dieser Zündschnur der Hölle? Antwort, Jesus Christus, derselbe, der unsere Seele bereits erlöst hat, der wird auch unseren Leib erlösen, wenn er kommt. Aber bis dahin werden wir in diesem Konflikt bleiben, wir Christen, in diesem Handgemenge, in diesem geistlichen Kampf. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn, mit meinem inneren Menschen, Gottes Gesetz, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Eine Zwiespältigkeit, eine gewisse Gespaltenheit in einem Christen, aber keine Schizophrenie. Schizophrenie ist etwas ganz anderes, seine Persönlichkeitsspaltung. Wenn man meint, man sei Julius Caesar oder der Kaiser von China, das ist Persönlichkeitsspaltung. Das ist was Krankhaftes. Hier in einem Christen ist einfach eine Zerrissenheit, die daher kommt, dass noch der alte Mensch da ist, aber zugleich auch schon der neue da ist. Und das wird eines Tages vorüber sein, wenn uns der Herr Jesus vollendet. Das heißt also, wir werden als Kinder Gottes hier auf Erden immer diese zwei Naturen haben, die alte und die neue. Und die alte Natur wird im Lauf der Jahre weder besser noch frömmer. Wir sind und bleiben zu allem fähig. In uns ist Anlage zu jeder Schändlichkeit. Wir können nach wie vor, auch als Christen, noch die gemeinsten Gedanken denken, stimmt es nicht? Die schlüpfrigsten Worte reden und die grausamsten Taten tun. Jeder von uns ist nach wie vor dazu in der Lage. Als bei einer christlichen Tagung über die edlen Eigenschaften des Menschen diskutiert wurde, da stand der alte Otto Rieker von Adelshofen auf und rief in den Saal, da waren lauter christliche Leiter versammelt, Brüder, unter einem Häutchen von Kultur lauert die Bestie. Und die Diskussion war mit einem Schlag beendet. Das war biblischer Realismus. Unter einem Häutchen von Kultur lauert eine Bestie, auch bei uns. Der alte Mensch ist noch da und er wird nicht frömmer im Lauf der Nachfolge. Das ist wichtig, dass wir nicht, wenn wir schon viele Jahre mit dem Herrn gehen und jetzt passieren uns Dinge, wo wir sagen, wie konnte ich nur das tun? Dass wir da nicht aus der Bahn geworfen werden. Es ist der alte Mensch. Und wir können noch auf dem Sterbebett liegen und da wird auch noch der alte Mensch da sein. Aber nun lasst uns nicht immer auf den Alten schauen. Der Neue ist auch da. Der Christus in mir. Und der wirkt auch eine Frucht, die Frucht des Geistes. Aber nun muss ich zum Schluss kommen, noch einen sehr wichtigen Gedankengang entfalten. Was heißt das nun für unser praktisches Glaubensleben, was wir hier in Römer 7 entfaltet gefunden haben? Sollen wir uns jetzt resignierend zurücklehnen und sagen, siehste, ich werde ja doch nicht frömmer, also kann ich ruhig fünfe gerade sein lassen? Oder sollen wir doch gegen jede Sünde in uns ankämpfen, auch wenn es wie Don Quixote gegen die Windmühlenflügel wäre? Oder sollen wir uns auf den Himmel vertrösten, indem wir sagen, ach, nimm dies arme Lob auf Erden, im Himmel soll es besser werden? Was sollen wir tun? Wie sollen wir uns verhalten? Folgende biblische Tatsachen sollten wir uns so oft wie nur möglich vor Augen halten. Die müssen eigentlich in Fleisch und Blut übergehen. Ich meine natürlich jetzt bei denen, die wirklich eine Errettung erlebt haben. Tatsachen. Erstens, der lebendige Gott hat mich je und je geliebt, sagt Jeremia. Je und je geliebt, mit ewiger Liebe, als ich noch Sünder war, als ich noch ein Feind Gottes war, da hat er mich schon so geliebt. So, und er hat mich ohne Vor- und Gegenleistung einzig und allein um des vollbrachten Opfers Jesu willen angenommen, ganz aus Gnaden. Er hat mich angenommen. Ohne Vorleistung, ohne Gegenleistung hat der verlorene Sohn vom Vater Bedingungen gestellt bekommen, als er zurückkam? Hat der Vater gesagt, wenn du all dein verbrasstes Geld wieder zusammen hast, wenn du meinen guten Ruf wiederhergestellt hast, wenn du gebadet bist und rasiert und was Ordentliches anhast, dann kannst du mir unter die Augen kommen? Nein, der Vater hat ihn angenommen ohne Vor- und Gegenleistung. Der Vater hat das alles wieder in Ordnung gebracht. Hat ihn wieder in den Stand gestellt, in dem er vorher war. Gott hat mich angenommen und er wird mich nie mehr loslassen. Seine Treue ist groß. Er wird mich nicht mehr loslassen und hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen, heißt es in einem Lied. Gottes Wort bezeugt mir diese Tatsachen, nicht mein Nervensystem. Das werde ich nicht immer in meinen Gefühlen so orten können und irgendwie manifestieren können in den Gefühlen. Das liegt nicht in meinem Nervensystem, das sagt mir Gottes Wort. Und auf den Grund kann ich mich stellen. Zweitens, Gott verlangt auch jetzt in der Nachfolge Jesu nichts von mir, was er mir nicht zuvor schenkt. Nicht nur die Errettung, sondern auch das Leben im Glauben ist ein Geschenk. Wir leben nämlich das Leben des Sohnes Gottes. Er lebt es in uns. Lasst uns dazu mal ein paar Bibelstellen lesen und uns freuen daran. Hier sehen wir sie an der Folie. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Und jetzt kommen zentnerschwere Sätze, Worte. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles ist uns in Christus geschenkt. Petrusbrief, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Es ist uns geschenkt. Auch das Leben im Glauben, nicht nur die Errettung. Auch das, was wir jetzt leben dürfen in der Nachfolge. Es ist uns schon zuvor geschenkt. Und der Herr Jesus drückt es mit diesen Worten aus, am Abend vor der Kreuzigung. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir sind Reben. Wir brauchen die Kraft des Weinstocks durch sie fließen. Die braucht sich nicht anstrengen und mühen. Die muss nur am Weinstock bleiben. Und was da organisch in der Natur geschieht, das ist auch in unserem Leben. Wir sind Reben und wir wollen darauf achten, dass uns nichts aus dieser Rebenstellung bringt. Drittens, ich darf und will lernen, nicht aus eigener Kraft, sondern aus dem Geschenkten zu leben. Das ist der Prozess, in dem wir jetzt stehen. Wir dürfen lernen, aus dem Geschenkten zu leben, nicht mehr aus dem eigenen zu produzieren. Dann sind wir sehr schnell wieder ausgebrannt und leer und müssen auf Reserve schalten und so weiter. Dann wird alles sehr mühsam. Immer wenn ich wieder selber will und meine selber zu können, werde ich mich in der Situation von Römer 7 wiederfinden. Ich elender Mensch. Ich werde wieder unter die Herrschaft des Gesetzes kommen und selber erfüllen müssen. Das ist wie bei zwei Magnetfeldern. Dann zieht es mich in dieses Magnetfeld des Gesetzes und da muss ich wieder erfüllen, da muss ich wieder bringen, da muss ich mich wieder mühen und anstrengen. Und das ist so entsetzlich schwer und zieht so nach unten. Aber das andere Magnetfeld, in das will mich der Herr Jesus immer mehr hineinziehen. Das ist das Rebenleben am Weinstock, dass er in mir lebt und sein Leben in mir leben will. Letztes Mal hatten wir die Kernaussage, ein Christ arbeitet nicht mehr für seine Erlösung. Ich glaube, da haben wir alle zugestimmt, ja? Ein Christ arbeitet nicht mehr für seine Erlösung. Aber heute machen wir eine weitere Kernaussage. Ein Christ arbeitet auch nicht mehr für seine Heiligkeit und Fruchtbarkeit. Wenn wir dafür arbeiten, wenn wir das produzieren wollen, sind wir noch auf einem ganz falschen Weg, dann sind wir in Römer 7. Wir dürfen erkennen, dass Jesus in mir auch meine Heiligung ist und dass er es auch ist, der die Frucht wirkt. Lasst uns auch dazu noch diese beiden Stellen sehen. Paulus schreibt, ihr seid in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Er ist schon unsere Heiligkeit und er ist auch unsere Erlösung. Und dann noch dieser wunderbare Vers, die Frucht des Geistes aber, nicht die Frucht des Wilfried Block, das sind Werke des Fleisches. Die Frucht des Geistes, das, was der Herr Jesus in mir tun will, das ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ist doch wunderbar. Was sind wir für reich gemachte Leute, für beschenkte Leute? Wir brauchen nichts mehr bringen. Der Herr Jesus hat alles für uns getan und er will auch heute alles in uns tun. Christus in uns. Ich muss zum Schluss kommen. Haben wir gemerkt, worauf es ankommt? Lasst uns nicht mehr arbeiten für unsere Erlösung, sondern vielmehr ruhen in der vollbrachten Erlösung am Kreuz. Ruhen in der Erlösung. Lasst uns aber auch nicht meinen, wir müssten jetzt unsere Heiligung produzieren. Wenn wir das tun, da kommt ein einziger frommer Krampf raus. Lasst uns vielmehr dem Herrn Jesus Raum geben in unseren Herzen. Dann wird er sein Auferstehungsleben in uns leben und seine gute Frucht in uns wirken. Lasst uns auch aufpassen auf jede Form von Gesetzlichkeit. Als ich letztes Mal über Römer 7 sprach, da war auch der Vater von Johannes hier, der Bruder Tauberschmidt, den ich sehr schätze. Und er sagte mir beim Ausgang, Wilfried, der Verdienstgedanke ist uns angeboren. Das stimmt. Der Verdienstgedanke ist uns angeboren. Und lass uns darauf achten, dass wir dem nicht mehr Rechnung tragen. Lass uns vielmehr aus der unerschöpflichen Gnade Gottes leben. Dann werden wir unsere Nerven schonen und vor allem den Herrn mehr verherrlichen. Lasst uns mehr im Sein leben als im Tun. Es kann sehr schnell der Tag kommen, wo wir aus was für Gründen auch immer nichts mehr für ihn tun können. Aber das Sein in Jesus, das Ruhen in seiner Liebe, ist das Kostbarste. Damit werden wir die Ewigkeit verbringen. Und über dieses Ruhen in Jesus und Sein in ihm, darüber spricht Römer 8. Und da werden wir, wenn Gott uns noch Zeit lässt, in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr hören. Römer 8, vielleicht das schönste und herrlichste Kapitel in der Bibel.